Amen. Wie schön, mal wieder hier zu sein. Ich war schon ewig nicht mehr hier in der Gemeinde und ich freue mich, jetzt tatsächlich mal wieder da zu sein. Und ich freue mich, euch heute etwas aus dem Prediger erzählen zu dürfen. Wir hatten ja schon die letzten Male gehört, aus den ersten Kapiteln. Frank hat uns mit hineingenommen in die verschiedenen Typen von Menschen. Salomo hat da so seine Unterscheidung gemacht. Und Timo hat uns erzählt, dass das Leben nicht immer ein Ponyhof ist, dass alles seine Zeit hat. Ihr könnt diese Predigten auf YouTube nochmal nachschauen, sofern ihr sie verpasst habt. Und vielleicht wollt ihr auch das eine oder andere nochmal vertiefen. Ich freue mich jedenfalls, heute weitermachen zu dürfen. Von Salomo wird ja gesagt, dass er sehr weise war. Wir erfahren viel über sein Dasein und sein Wirken. Er hat uns selbst in den Sprüchen und im Prediger viele seiner Beobachtungen kundgetan. Die Frage ist jetzt nur, möchtest du das hören? Möchtest du hören, was Salomo zu sagen hat? Oder bist du eigentlich gerade ganz froh, dass dir keiner mehr ins Leben reinquatschen kann, weil du endlich volljährig bist? Oder weil du gerade deine Ausbildung beendet hast, das erste Geld in der Tasche hast? Oder weil du jetzt endlich ausziehen konntest von zu Hause und deine eigenen vier Wände hast? Kein Reinquatschen mehr von Mama und Papa. Und die anderen sollen sich bitte jetzt auch mal geschlossen halten. Ich nehme mein Leben jetzt selbst in die Hand. Ist es nicht eine ganz besondere Phase des Lebens, so zwischen 20 und 30, endlich auf den eigenen Füßen stehen und selbst entscheiden zu können? Wann hört das eigentlich auf, dass einem ins Leben reingequatscht wird? Was hilft es denn, wenn andere einem erzählen, was sie falsch gemacht haben? Die durften ihre Fehler anscheinend ja auch allein machen. Warum darf ich das dann nicht? Und wer weiß, vielleicht ist meine Entscheidung ja gar kein Fehler. Und im Grunde genommen geht es doch gar nicht immer nur um Fehler. Manchmal ist es doch einfach nur eine andere Entscheidung, die getroffen wird. Ja, es ist recht egal, ob du dich entscheidest, den blauen oder den grünen Pulli anzuziehen. Aber was ist bei den Entscheidungen, die deine Freunde betreffen? Oder deine Finanzen? Oder bei der Frage, wen soll ich heiraten? Oder nach ein paar Jahren, will ich diese Ehe wirklich fortführen? Was, wenn du geistlich dich in einen Irrtum verrennst und es eben nicht eine neue Offenbarung Gottes ist? Es geht darum, dir Entscheidungshilfen an die Hand zu geben, damit du ein gutes Leben führen kannst und vor allen Dingen ein ewiges Leben. Keiner kann dir deine Entscheidung abnehmen. Du musst sie ganz alleine treffen, auch wenn deine Eltern das manchmal gerne für dich tun würden. Und auch manchmal fällt es den Freunden schwer, deine Entscheidungen auszuhalten. Aber die Entscheidung triffst letzten Endes du alleine. Also wie offen bist du, die Geschichten und Weisheiten von anderen anzuhören? Schauen wir doch mal, was Salomo uns jetzt tatsächlich zu sagen hat. In den Kapiteln 4 bis 6 lesen wir, wie Salomo über das Arbeiten, über Beziehungen und über das Geld nachdachte. Er hat da so Wörter wie haschen nach dem Wind. Ich probiere ständig etwas Neues aus. Ein Projekt jagt das nächste. Ich will immer besser werden, immer mehr zu sagen haben. Ich suche den Sinn meines Lebens. Aber was bringt es mir? Für wen mühe ich mich ab, fragt Salomo. Warum arbeite ich den von früh bis spät? Mache Überstunden, habe einen zweiten Job womöglich. Was will ich damit erreichen? Was treibt mich in die Arbeit. Das Geld, die Anerkennung, die Macht. Zwei sind besser als einer. Salomo hält hier die erste Traupredigt. Naja, zumindest heute suchen sich viele Ehepaare diesen Text als Trautext aus. Es ist nämlich schön, wenn da einer ist, der einen wärmt. Gut, dass da einer ist, der einem hilft, wenn man fällt. Und es gibt enorme Sicherheit vor Gefahren, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der helfen möchte. Und noch etwas stellt Salomo fest. Wer Geld liebt, hat nie genug Geld. So ist es doch immer. Erstmal freue ich mich, wenn ich mir von meinem ersten Gehalt ein Auto kaufen kann. So eine alte Schrottkarre, ihr wisst schon, eigentlich die, die keiner mehr haben will, aber sie fährt halt noch und mehr als 500 Euro habe ich jetzt halt nicht übrig. Ich bin total dankbar, dass ich jetzt endlich nicht mehr mit dem Bus fahren muss oder mit dem Fahrrad. Ja, und dann komme ich zur Arbeit und dann erzählt mir der Kollege, dass er vom Opa so ein Jahreswagengeschenk gekriegt hat. Oh, toll, ganze Freude dahin. Und ich mit meiner Schrottkarre. Eigentlich hätte ich ja auch gerne so einen Jahreswagen, ne? Naja, okay, ich arbeite ein bisschen und nach einiger Zeit, nach so ein, zwei Jahren, kriege ich tatsächlich eine Gehaltserhöhung und gucke nochmal aufs Konto und denke mir, okay, jetzt ist der Corsa drin. Ha, das olle Ding kann weg. Ich komme wieder zur Arbeit. Neben mir parkt mein Vorgesetzter. Was hat der? Einen neuen VW Golf Kombi. Ah, super. Da bin ich mit meinem Corsa. Also so ein Kombi wäre ja eigentlich, ach ja. Und so geht es doch immer weiter. Es gibt immer jemanden, der mehr hat als ich. Und ich will mithalten können. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf Wohnungen und Häuser beziehen oder auf das Thema Urlaub. Fahre ich jedes Jahr in den Urlaub? Fahre ich womöglich mehr als einmal im Jahr in den Urlaub? Alles steigert sich. Ich will immer mehr, 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 mehr. Salomo war einer der Ersten, der über die Work-Life-Balance gesprochen hat. Gott hatte das ja am Anfang bereits getan. Er hat in 6 Tagen die Welt geschaffen und hat am 7. Tag ausgeruht. Aber das haben die Menschen irgendwie zwischendurch vergessen. Und Salomo stellt nun wieder alles in Frage. Er kommt wieder an den Punkt und sagt, hey, wofür arbeiten wir eigentlich? Warum mühen wir uns ab? Um wen kümmern wir uns eigentlich? Mit wem haben wir Gemeinschaft? Meistens sind die Menschen ja recht froh, wenn sie einen Partner haben, mit dem sie ihr Leben teilen können und mit dem sie gemeinsam entscheiden können, wofür das Geld ausgegeben werden kann. In den Kapiteln 7 bis 9 sinniert Salomo über den Unterschied von Dummheit und Weisheit nach und über Gesetz und Gnade und wo bleibt dann da die Gerechtigkeit. Salomo sagt uns, dass der Dumme viele Worte macht. Er redet und redet. Kennt ihr so Leute? Die kommen in den Raum und fangen einfach an zu quatschen. Die merken überhaupt nicht, dass sie womöglich ein Gespräch damit unterbrechen, sondern die quatschen einfach dazwischen, weil sie meinen, weil sie jetzt da sind, haben sie das Wort. Und so kann es geschehen, dass diese Menschen einfach Dinge kaputt machen, einfach nur dadurch, dass sie reden. Belangloses Zeug reden. Die haben eigentlich gar nichts zu reden. Die reden einfach um des Redens willen. Dem entgegen stellt er den Weisen, der viel weiß, dies aber nicht immer sagt. Er wählt seine Worte mit Bedacht und steuert auf ein bestimmtes Ziel zu. Er weiß genau, wann der richtige Moment ist, um mit jemandem zu reden. Und er weiß auch, was gesagt werden muss, damit er den anderen mit ins Boot holen kann. Fällt euch da jemand zu ein? Was unterscheidet denn jetzt einen weisen Menschen von jemandem, der Weisheit hat. Von einem weisen Menschen wird ja oft gesprochen, wenn jemand viel Lebenserfahrung hat. Und meistens ist diese Person dann auch schon was älter. Vielleicht gehöre ich ja inzwischen auch dazu. Jemand, der Weisheit hat, ist aber noch viel mehr. Und er ist nicht unbedingt alt. Er schaut nicht nur auf sich und die Gesellschaft, sondern er fragt auch nach dem Willen Gottes. Er liest in der Bibel, er betet zu Gott und er bemüht sich, Gottes Willen in seinem Leben umzusetzen. Sprich, er ist gehorsam, gottesfürchtig. Ein altes Wort. Wir tun ja schnell auch die Bibel als alt beiseite. Damals halt, ja, sorry Gott, aber das meinst du doch heute nicht mehr wirklich so, oder? Heute ist doch alles ganz anders. Einen kleinen Unterschied sehen wir in der Bibel. In der Zeit, bevor Jesus auf der Erde war und nachdem Jesus auf der Erde war. Der alte Bund mit dem Volk Israel und der neue Bund, der mit allen Menschen geschlossen wurde. Aber die Themen von heute finden sich schon alle in der Bibel. Scheidung, Umgang mit Geld, Werteverfall, Feminismus und noch vieles mehr. Gott wollte von Anfang an, dass wir Menschen gemeinschaftlich und in Frieden miteinander leben. Er ging mit Adam und Eva im Garten spazieren. Er hatte den Garten gefüllt mit allem, was wir Menschen brauchen. Essen, Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Gott. Mehr brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Gott hat uns darüber hinaus aber auch einen eigenen Willen zugestanden. Und dadurch geriet alles aus den Fugen. Adam und Eva war das Wort Gottes nämlich auf einmal nicht mehr so wichtig, sondern sie hörten auf das Wort der Schlange. Das wiederum hatte zur Folge, dass sie nicht mehr die Gemeinschaft mit Gott suchten. Im Gegenteil, sie versteckten sich vor ihm. Als die Menschen den Garten dann verlassen mussten, trafen sie immer mehr Entscheidungen, die Gott nicht gutheißen konnte. Und so kamen immer mehr schlechte Gewohnheiten in die Welt. Die Männer bei Mose beschwerten sich über ihre Frauen. Er solle ihnen doch eine Möglichkeit geben, sie vor die Tür zu setzen. In Sodom und Gomorra fielen die Männer übereinander her und nahmen sich zum Sex, wer ihnen so über den Weg lief. Dann gibt es da Jakob und Esau, bei denen es um Erbschleicherei ging, oder die Geschichte der Schwestern, die gar keinen Erbteil bekommen sollten, weil sie Frauen waren. So reiht sich eine Geschichte an die andere und zeigt uns, dass wir heute im Grunde genommen nichts Neues erleben, sondern dass alles irgendwie schon mal da war. Der Unterschied liegt in der Gnade. Im alten Bund gab es das Gesetz. Die Juden hatten dann irgendwann auf einmal über 600 Gesetze, an die sie sich halten mussten, um das mit sich und Gott hinzubekommen. Da war Scheitern doch vorprogrammiert. Glücklicherweise hat Gott das im neuen Bund geändert. Er hat uns Jesus als Versöhner zwischen Menschen und Gott geschickt. So wurden die Gesetze, an die wir uns halten sollten, deutlich weniger. Und vor allem fällt das Opfern von Tieren flach. Das nenne ich mal Gnade. Dann gibt es da noch so ein Fragezeichen bei Salomo. Warum leben eigentlich alle Menschen gleich unter der Sonne? Warum leben nicht nur die gerechten Typen? Die, die es drauf haben und die Gott gefallen? Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit, wenn die gläubige 23-Jährige stirbt und der Vollhorst von nebenan, der ständig den Staat über den Tisch zieht und die Mädels anbaggert, schon 75 ist und dich auslacht, weil du an Gott glaubst? Salomo erkennt darin Gottes Gnade, dass jeder Mensch seine Lebenszeit selbst gestalten darf. Und erst am Ende, wenn es dann um das ewige Leben geht, dann kommt das Gericht Gottes. Dann kommt Gerechtigkeit. Bis dahin aber ist Gnadenzeit und wir müssen so manche Ungerechtigkeit hinnehmen oder auch erdulden. Heißt das jetzt, dass ich erstmal machen kann, was ich will? Und dann einfach in ein paar Jahren zu Gott gehen kann und sorry sagen kann? Salomo sagt dazu Folgendes, Kapitel 11 und 12. Genieße deine Jugend. Jawohl. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinem Auge gefällt. Ha, das klingt nach Spaß. Aber wisse, dass über all das Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Und er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Also welcher Typ bist du? Hätte mir das mal jemand früher gesagt? Oder hätte Fahrradkette? Ist dir alles egal, was die anderen sagen? Oder hast du die Menschen, auf die du hörst? Hast du einen Coach, einen Freund, einen Seelsorger? Menschen, die dir Fragen zu deinem Leben stellen dürfen? Oder lebst du nur für dich? Hörst du auf die Predigten? Versuchst du sie umzusetzen? Oder willst du nur das Bild nach außen aufrechterhalten, dass du Christ bist, indem du einfach mal im Gottesdienst erscheinst? Und noch was zum Schluss. Es ist noch kein Mensch außer Jesus geboren worden, der nicht irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das bedeutet aber nicht, dass der Himmel leer sein wird. Ich glaube fest daran, dass wenn wir ehrlich sind und Gott unsere Sünden bekennen, dass er uns vergibt und uns hilft, aus unseren Fehlentscheidungen herauszukommen. Manchmal stehen uns da unsere Gefühle ziemlich stark im Weg. Das kenne ich auch. Auch ich habe in meinen 20ern und 30ern so manche Entscheidung getroffen, die nicht in Ordnung war. Aber sie haben sich anfangs so richtig angefühlt. Aber Gott will tatsächlich nur das Beste für dich. Und er freut sich, wenn du aus deinen Fehlern aussteigst und seine Werte neu verinnerlichst. Auch Salomo hatte seine Entscheidung nicht immer so gut getroffen. Und auch so manch anderer Typ in der Bibel nicht. Und doch lesen wir von ihnen. Wir dürfen ihre Geschichten verstehen und daraus lernen, auch wenn wir gerne autark agieren und jetzt endlich erwachsen sind. Welche Entscheidung triffst du heute? Bist du für Gott? Bist du bereit, dir ins Leben hineinsprechen zu lassen? Ich würde mich total freuen, wenn du jetzt darauf reagierst und einfach mit Gott ins Gespräch gehst. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir hinhören dürfen und dass wir dann alleine entscheiden dürfen. Aber ich danke dir dafür, dass wir Gnadenzeit haben, dass wir nicht jetzt schon vor Gericht sind, sondern dass wir die Gnade erleben dürfen und dass wir jeden Tag neu wieder zu dir zurückkommen dürfen, dass wir uns umdrehen dürfen von unseren Entscheidungen und sagen können, okay, das war irgendwie daneben. Und dass wir die Sachen wieder gerade biegen und dass wir es neu versuchen. Und auch dann, wenn wir das nochmal falsch machen, dass du auch dann noch immer wieder bereit bist, uns da rauszuhelfen. Manches dauert vielleicht eine Zeit, aber du bist da und du hilfst uns. Und dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Amen.